Ja, nach einer Pause im November ist es heute wieder soweit. Inside die ZPG, Mind Matters, der Podcast-Kanal des DZPGs, setzt die Serie fort, People. Mein Name ist Stefan Zipfel. Ich freue mich, kurz vor Weihnachten 2025 gemeinsam mit Professor Andreas Meyer-Lindenberg vom ZI in Mannheim sprechen zu dürfen. Hallo Andreas. Hast du denn schon?
Hallo Stefan, schön, dass ihr virtuell bei uns seid in Mannheim.
Genau.
Uns.
Und hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
Klar. Oder müssen wir jetzt ehrlich sein, dann müsste ich sagen, ein paar sind noch auf dem Postweg, aber zumindest habe ich einen Plan.
Das klingt gut sortiert und auch schon alle Weihnachtsfeiern hinter dich gebracht?
Definitiv nicht. Das dauert noch ein bisschen, aber es sind ja auch noch ein paar Tage.
Gott sei Dank, genau, weil bei uns startet der Reigen mit der Weihnachtsfeier heute Abend auch.
Naja, bei uns geht es schon im November los. Wir haben eine Feier für die Jubilare und Rentner, die ist dann schon tendenziell Anfang November. Da gibt es dann die erste Gans zu essen.
Wow, okay. Ja, wir haben heute die Chance, drei Themenbereiche gemeinsam mit dir zu besprechen. Wir wollen im ersten Teil erstmal das ein oder andere erfahren über dich als Person, als Forscher, als Kliniker. Im zweiten Teil dann insbesondere über deine Funktion als Sprecher des DZPGs in der Startphase, die ja eine besondere Phase auch für das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit gewesen ist. Und dann natürlich auch noch so ein bisschen hören, was deine, eure Perspektiven für die kommenden 5 Jahre jetzt des DZPGs von eurem Standort aus wären. Okay, Andreas, wir starten mit der Frage, hätte es auch passieren können, dass du gar kein Psychiater geworden wärst?
Absolut. Komme aus einer Psychiaterfamilie. Mein Vater war ein niedergelassener Psychiater und Neurologe. Und wie das dann normalerweise so ist, grenzt man sich dann als Jugendlicher ja auch erstmal davon ab. Also ich hätte mir alles andere vorstellen können, wenn du mich jetzt mit 16 gefragt hast, außer Medizin und schon gar nicht Psychiatrie. Ich hatte dann nach dem Abitur überlegt, Mathematik oder Medizin, und gibt damals, ich glaube, das ist heute auch noch so, in der Universität so Vorkurse, wo man vor dem ersten Semester hingehen kann und nochmal das Schulwissen in der Mathematik komprimiert zusammengefasst bekommt. Und da bin ich dann hingegangen und saß dann in so einem Hörsaal, das war damals noch ziemlich voll, mit ungefähr 200 anderen Studierenden, von denen 98% männlich waren und sich gegenseitig mit Papierfliegern bewarfen, und kam raus aus dem Vorkurs und dachte, vielleicht ist für meine psychosoziale Entwicklung doch besser, ich mache was, was ein bisschen interaktiver ist, und habe dann Medizin studiert und war damit auch sehr zufrieden und bin dann am Ende in der Neurologie gelandet, in Bonn, wo ich auch studiert hatte. Ich wollte eigentlich einen Auslandsaufenthalt machen, das war auch schon geplant. Allerdings in der Zeit, wo ich im praktischen Jahr war, starb mein Vater frühzeitig, und dann aufgrund familiärer Gründe war die Planung dann so, dass ich dann in Bonn, wo ich auch geboren bin, bleiben wollte, und bin dann erstmal in die Neurologie eingestiegen, habe erstmal meine Neurofacharztzeit gemacht, einen Schwerpunkt in der neurologischen Intensivmedizin gehabt, die mir auch viel Spaß gemacht hat mit allem, was dazugehört, auch so Notarzt und diese ganzen Dinge, war eigentlich sehr akut medizinisch unterwegs und habe dann eigentlich erstmal gedacht, ich mache das Gegenjahr zur Fertigstellung des neurologischen Facharzt, und bin dann aber doch wirklich sehr begeistert von der Psychiatrie gewesen und dann letztlich nach langem Widerstand dann doch in der Psychiatrie auch hängen geblieben. Habe meinen Facharzt da in Gießen gemacht für Psychiatrie und, wie das damals ja noch so war, berufsbegleitend die Zusatzbezeichnung Psychotherapie, den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, den gab es erst gegen Ende meiner Facharztweiterbildung.
Wenn wir gerade noch mal an der Stelle gucken, du hast dich ja dann doch entschieden, Psychiatrie zu machen. Aber vorher würde mich noch mal interessieren, du hast dich ja auch entschieden, akademische Medizin zu machen. Und das wäre sozusagen meine andere Frage. War das für dich relativ früh klar, dass du dann auch an ein Universitätsklinikum gehst und an der Stelle die Möglichkeiten auch einer Uni nutzt?
Also im Prinzip, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, im Studium und vorher absolut, ne, also es hat mich immer schon sehr gereizt, das Wissenschaftliche, ne, durch die beschriebenen Umstände bin ich dann aber erstmal nicht in Uniklinikum gegangen, sondern habe meine urologische Zeit an den Rheinischen Landeskliniken in Bonn, wie die damals noch hießen, also jetzt in Rheinischen Kliniken gemacht, weil da eine Stelle frei war. Das war damals auch nicht so einfach, eine Stelle zu kriegen, ne. Ich war ein paar Neurologien in der Bundesrepublik und die hatten keine Stelle für mich. Hier war es dann aber so dass ich dann da war, war da, ne, von daher auch eigentlich sehr zufrieden, aber habe schon in dem Umfeld versucht, ein bisschen wissenschaftlich was zu machen, was natürlich aber nicht so einfach war, so einen Fallbericht zu schreiben oder ein paar Dinge zu tun, die mit den Forschungsinteressen des damaligen Klinikumsleiters, der interessierte sich für entzündliche Erkrankungen des Nervensystems, Guillain-Barré insbesondere. Und dann habe ich da ein bisschen mitgemacht und habe dann aber tatsächlich beim Wechsel in die Psychiatrie mich dann auch nur in universitären Psychiatrien beworben, weil ich schon wirklich gerne forschen wollte.
Kannst du dich an dein erstes Paper erinnern, was du geschrieben hast?
Das erste Paper war im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit. Da ging es um, das war damals irgendwie in Rezeptoren auf Blutplättchen. Also war ja die Idee, dass man da so Biomarker entwickeln könnte, in dem Fall im serotonergen System für, ne, beispielsweise Depressivität, Schlaf, zirkadiane Rhythmik war da ein großes Thema. Es war bei Frau Professor Rao, die im Keller der Nervenklinik in Bonn dann Labor hatte. Und da war ich eines Tages als Studierender vorbeigelaufen. Die hatte so ein großes 19. Jahrhundert Bild von Ophelia, wie sie, es sieht so aus, schlafen, de facto ist sie ja tot, aber in dem Bild kommt das nicht so raus, umgeben von Blumen einen Fluss herunterströmen. Dann habe ich da mal geklopft, um zu gucken, was da los war. Und die machten viel in dem Kontext dann so mit Schlafforschung. Das fand ich dann interessant und habe dann da eine experimentelle Doktorarbeit parallel zum Studium gemacht, wo dann eben auf Blutplättchen diese Rezeptoren-Eigenschaften Bmax, Kd gemessen wurde und in Beziehung gesetzt wurde. Ja, das schon.
Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, du bist nicht ganz unvorbelastet, was das Fach angeht, das Fachgebiet. Ja. Und dennoch wollte ich nochmal fragen, außer deinem Vater, deiner Familie, wer hat dich an der Stelle ja mit begeistert für das Fachgebiet oder auch ein Stück weit vielleicht als Mentor gewirkt? Gab es solche Personen?
Klar, die zogen allerdings dann eher ein bisschen in eine andere Richtung. Also eine Mathematik ist die andere Sache, die mich sehr interessiert hatte. Da hatte ich ein paar wirklich spannende, also Mentoren, vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber Leute, die viel weiter waren, die ich dann kennengelernt hatte in der Schule schon, ne, von einem Lehrer, der da wirklich hervorragend und motivierend unterrichtet hatte an dem Jesuitengymnasium, in dem ich da war in Bonn. Dann gab es im Studium so eine Gruppe von Leuten, die versuchten, sowas Ähnliches wie Betriebssysteme auf den damaligen, ja, das waren tatsächlich, als ich anfing, noch Lochkarten für den universitären Zentralrechner zu entwickeln. Ich hatte auch ein kleines Geschäft, in dem ich Computerspiele entwickelt hatte für einen programmierbaren Taschenrechner. Also ich werde ein bisschen rot, wenn ich mir überlege, wie alt ich bin. Aber damals, ne, gab es von Texas Instruments einen Taschenrechner, die man mit so Magnetkarten, die man da reinschob, also tatsächlich dann auch programmieren konnte. Das war so ein bisschen, wenn auch mehrere Größenordnungen kleiner, wie man es heute bei Computerspielkonsolen dann macht, indem man da so einen Chip reinlegt. Und da gab es ein paar Spiele, eine Zeit lang ganz einträgliche Nebeneinkünfte, die ich damit hatte. Also ich war ziemlich stark in diesem Umfeld unterwegs und habe dann, um ein bisschen zu springen, in der Habilitation tatsächlich dann auch eher so eine mathematische Analyse, ne, von in dem Fall elektrischer Hirnaktivität dann auch ins Zentrum gestellt. Ja, und also mich interessiert immer schon tatsächlich das Gehirn in seiner Komplexität, wo diese Themen dann ja auch zusammenkommen.
Ja, jetzt bist du in die Habil-Phase schon gesprungen. Da warst du ja an der Uni in Gießen. Und auch da war die Frage, gab das da so ein Umfeld, wo dieses Thema, was dich da auch begeistert hat, eine Resonanz gefunden hat?
Also eine Resonanz, absolut. Also Gießen war gerade neu besetzt worden mit Professor Bernd Gallhofer, bevor ich da hinkam, hatte vorher einen ganz anderen Schwerpunkt. Da ging es eher um Psychotherapie und Forensik bei dem Vorgänger. Und Bernd Gallhofer interessierte sich für biologische Psychiatrie, Bildgebung, selber eher aus der Elektrophysiologie kommend, hatte da ein Labor aufgebaut. Da bin ich da zunächst auch damit eingestiegen und habe mir so ein Thema, was eigentlich nach wie vor, glaube ich, spannend ist, nichtlineare Dynamik oder wie verstehe ich überhaupt die Entwicklung von Hirnaktivität über die Zeit in einem so hochkomplexen System, dann auch erstmal in Daten aus der Elektrophysiologie angeguckt und wollte aber wirklich gerne Bildgebung im Sinne von fMRT machen. Ne? Das gab es damals in Gießen noch nicht, aber Bernd Gallhofer hat mich da sehr unterstützt und einen Kontakt vermittelt nach Bad Nauheim. Das ist ja relativ in der Nähe von Gießen. Da gab es ein 1,5-Tesla-Gerät, wo es Forschungszeiten gab, das aber insbesondere von den dortigen Kardiologen auch benutzt wurde, die sich natürlich dann eben logischerweise für die Herzbildgebung interessierten. Aber wir hatten dann Messzeiten für auch die Hirnbildgebung. Das war insofern alles super. Ich hatte eine Freistellung, ich hatte Messzeiten. Das Problem war, dass ich leider überhaupt keine Ahnung hatte, wie man das machen sollte, sowohl vom experimentellen Design als auch von der Auswertung her nicht. Ne? Und ich hatte also die maximale Unterstützung von meinem Klinikdirektor. Ich konnte mir so eine Sun Workstation, war das ja damals noch, wo diese Sachen drauf liefen, kaufen. Und für das hatte ich auch ein gutes Umfeld. Aber was so fMRT im engeren Sinne, da gab es jetzt da nicht so viel. Und ich habe dann Kurse gemacht, also einen sehr guten Kurs in Boston vom Mass General und McLean gemacht wurde, der echt hilfreich war. Und wir haben dann auch ein paar Experimente dann gestartet, aber ich bin dann doch relativ bald zu dem Schluss gekommen, dass ich da nochmal tiefer einsteigen muss und basierend auch darauf mich dann entschlossen habe, mich umzugucken nach einem Postdoc, um fMRT dann halt nochmal einer Gruppe, die das sehr intensiv macht, dann nochmal von der Pike aufzulernen.
Genau, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, weil du hattest vorhin schon angedeutet, dass du während des Studiums eigentlich schon Pläne hattest, da ins Ausland, nach insbesondere in den USA zu gehen. Und du hast das ja dann auch gemacht und bist vergleichsweise lange und intensiv dann auch dort geblieben. Und das würde mich nochmal interessieren. Also wie hat dich der Weg dorthin geführt und was hat dich besonders dort begeistert oder vielleicht auch mitgeprägt?
Ja, also, ne, also wie ich sagte, ich wollte dann Bildgebung machen gerne. Also die Suche war nicht sehr strukturiert. Ich habe dann die neueste Ausgabe von den Archives of General Psychiatry, die ist ja unserer Bibliothek, da gab in Gießen aufgemacht, geguckt, gibt's da was? Und da waren tatsächlich zwei Stellenanzeigen. Eine war in Baltimore von Dean Wong, ein Forscher im Bereich PET. Und die andere war im National Institute of Mental Health, also die psychiatrische, wenn man so will, Untergruppierung von den National Institutes of Health in Bethesda in Maryland. Und dann habe ich erstmal in Baltimore angerufen und Dean Wong sagte, ist ja super, toll, dass du dich interessierst. Ich habe gerade einen deutschen Postdoc, unterhalte dich doch mal mit dem. Das war Gerd Gründer, ja, der heute jetzt ja mein Kollege ist am ZI. Und den habe ich also angerufen, gefragt, wie es da so ist. Und Gerd hat im Prinzip gesagt, also wissenschaftlich ist es super, aber passt bloß auf, Baltimore ist brandgefährlich, überall wird geschossen. Ich habe Angst um meine Familie und wenn ich mit meinem Auto dann auf dem Campus parke, dann weiß ich nicht, ob das Auto dann am Abend noch da ist, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich bei der anderen angerufen, das war Karen Berman, die damals gerade ein neues Labor aufgemacht hatte in der Arbeitsgruppe von Daniel Weinberger an NIMH und die hatte jetzt ein ganz anderes Konzept, die interessierte sich für seltene genetische Erkrankungen mit psychiatrischen spezifischen Einschränkungen und aber auch erhaltenen Aspekten. Das fand ich sehr interessant, dass man eben ein Gen hatte und auf der anderen Seite eben Syndrom, wo nicht einfach alles schlecht ist, sondern wo manche Sachen sind völlig erhalten und manche Sachen sind stark gestört. Und die Idee war, können wir rausfinden über Bildgebung und Systemneurowissenschaft, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch gefragt, und wie ist denn das so am NIH? Ist das vielleicht gefährlich? Und sie so, oh nein, bei uns grüne Weiden, Hügel, alles sehr ländlich, wunderbar. Und habe ich gesagt, okay, dann will ich jetzt gerne dahin. Und das war dann so, also nicht sehr wissenschaftlich. Als Ergebnis dieser zwei Telefongespräche habe ich dann, und ich habe es auch nicht bereut, dann im NIMH dann angeheuert.
Ja. Ja, und du warst ja einige Jahre dann dort in unterschiedlichen Funktionen. Ja. Genau, und vielleicht kannst du uns nochmal so sagen, was dort für dich so prägende Möglichkeiten waren. Und nachher gucken wir vielleicht auch nochmal, wie das Leben dann eines deutschen Akademikers ja am NIMH so aussah und was dich da auch so lange gehalten hat, was für Möglichkeiten es vielleicht dann auch gab im Unterschied zu uns.
Ja, also gute Frage. Also eigentlich mein Konzept war, ich bleibe 2 Jahre, lerne richtig gut, ne, Bildgebung machen und komme dann wieder zurück. So ungefähr haben wir uns dann auch als Familie aufgestellt. Also meine Kinder waren ziemlich klein, als wir rübergegangen sind, 2 und 4. Und ich hatte es mit meiner Frau dann auch so geplant und gesagt, okay, dann lernen die jetzt maximal viel Englisch und wir tun die direkt da in die Preschool und Kindergarten, damit die so richtig immersed sind. Und wir machen dann in 2 Jahren diesen Postdoc. Ich hatte ursprünglich eigentlich eine Förderung eingeworben von der DFG dafür. Und das war dann gleich so die erste Erfahrung, dass meine Chefin dann sich das anguckte und sagte, hey, also davon kannst du hier nicht leben, du kriegst hier eine Stelle, da wirst du besser bezahlt. Da habe ich gedacht, wunderbar. Und das tatsächlich so ein Aspekt, der am NIMH zumindest zu dem Zeitpunkt wirklich so war, da gibt's unglaublich viele Ressourcen. Also wenn man da Forschung machen will, dann gibt es überhaupt kein Problem dafür, die Geräte, die Patienten, die Gelder zu bekommen. Das war so ein bisschen wie ein Abenteuerspielplatz ohne Kasse, muss man sagen. Also wirklich eigentlich fantastisch. Wenn ich sage NIMH, dann rede ich hier von dem sogenannten Intramural Program, also dem intramuralen Teil des NIMH, wo in Bethesda im Rahmen des sehr großen Forschungscampus dort, das ist, glaube ich, der größte der Welt, eben mit diesen öffentlichen Geldern, staatlichen Geldern, dort eigene Forschungsgruppen dann aufgebaut und betrieben werden. Das ist aber ungefähr nur so 10% des Budgets des NIH. Die übrigen 90% gehen nach draußen. Die werden als Grants, als Drittmittel vergeben von NIMH. Also, und deswegen ist auch so wichtig, dass das NIH gut funktioniert und so beunruhigend zu sehen, was gerade unter der jetzigen Regierung mit dem NIH passiert. Aber die 10% des Geldes, mit denen das NIH selber forscht, die sind halt so gedacht, dass man damit auch wirklich mal ganz neue Sachen ohne ein Riesenantragsverfahren agil ausprobieren kann. Und das war natürlich dann für jemanden wie mich dann wirklich fantastisch. Und das Thema, das wir da hatten, also wie gesagt, das war so die Beginn der Zeit, wo man sich überlegt hat, okay, man kann vielleicht auch die Bildgebung und die Systemneurowissenschaften verwenden, um zu gucken, wie denn genetische Risikofaktoren für psychische Erkrankungen funktionieren. Also was man jetzt so als Imaging Genetics oder Imaging Genomics bezeichnet. Und das lief auf 2 Schienen. Das eine war seltene Erkrankungen mit einer sehr deutlichen Effekt, wo man auch sagen kann, okay, dieses Gen oder diese genetische Veranlagung ist kausal verantwortlich für diesen psychiatrischen Phänotyp. Ja, und das war so das Thema, an dem ich gearbeitet habe. Da ging es um Williams-Beuren-Syndrom. Das ist eine spannende Erkrankung, die basiert auf einer genetischen Veränderung auf Chromosom 7 mit dem Effekt, dass dann manche Dinge überhaupt nicht mehr funktionieren. Also beispielsweise können Leute mit Williams-Beuren-Syndrom überhaupt keinerlei visuokonstruktive Aufgaben machen. Die können sich nicht zurechtfinden auf einer Karte. Die können keinen Stuhl mit dem IKEA-Bauplan aufbauen, geht gar nicht. Und auf der anderen Sache gibt es Dinge, die sind nicht nur erhalten, sondern die sind sogar so ein bisschen überausgeprägt. Beispielsweise sind Leute mit Williams-Syndrom extrem übersozial. Also die würden alles tun, um einen Gefallen zu tun. Die sind extrem interessiert an sozialen Interaktionen, auch mit Leuten, die sehr bedrohlich ihnen gegenüber auftreten. Die kriegt man überhaupt nicht sozusagen dazu, mal einen Moment ruhig zu sein. Also das fand ich sehr faszinierend, diese Hypersozialität verbunden mit diesen extrem defizienten Aspekten. Und dann haben wir eben eine Reihe von Studien über viele Jahre, ne, dann versucht herauszufinden, wie kommt es vom Gehen zu diesem Verhaltensprofil. Ne? Und das war schöne, spannend. Und da bin ich dann immer hängen geblieben, verlängert und noch verlängert und noch verlängert und bin dann letztlich 10 Jahre geblieben und vielleicht wäre ich auch noch länger geblieben. Also das Thema bleibt weiter spannend.
Und du bist ja nicht, also hängen geblieben wäre ja eine sehr defensive Sicht. Du hast dich ja weiterentwickelt dort und hast ja auch, was deine Position und deinen Einfluss, glaube ich, angeht, deutlich dich weiterentwickelt. Vielleicht kannst du auch sagen, wie das für jemand ist, der dann auch die Chancen nutzt, wie so eine Entwicklung im NIMH dann laufen kann.
Ja, also ne, das ist, glaube ich, aber irgendwie vom NIMH auch so gedacht. Also man macht da jetzt so einen Postdoc, so wie ich. Ne? Ich war dann Visiting Associate, wie das dann hieß. Und dann habe ich nach 2 Jahren oder 3, ich weiß nicht mehr so ganz genau, eine Dauerstelle bekommen, sowas wie eine Mittelbaustelle, ne, bei uns. Und war dann Star Physician, wie das dann hieß. Und ne, hatte dann eben auch mehr klinisches Portfolio. Damit verbunden war so eine Forschungsambulanz. Und es gab auch eine kleine Station, die dann war. Und dann bin ich noch 3 Jahren dann auf den Tenure Track, wie das in den USA ja so heißt, gesetzt worden. Also was bei uns so eine Juniorprofessur mit Evaluierung wäre und habe dann mein eigenes Budget, meine eigene kleine Gruppe bekommen im Rahmen des großen Konstrukts und war dann ab dieser Zeit dann 2004, 2005 auch für meine eigene kleine Gruppe dann verantwortlich. Und wenn es dann so weitergegangen wäre, hätte ich dann eine Evaluation bekommen und wäre dann Investigator heißt diese Rolle im NIH dann zum Senior Investigator geworden. Also sowas dann wie eine Professur, die dann verdauert wurde, wie bei uns. Dazu ist es dann allerdings nicht mehr gekommen. Ne? Das ist so eine Weiterentwicklung, wie sie auch sinnvoll ist und wie sie das NIH auch strukturell vorsieht. Natürlich nicht für jeden, ne? Aber ne, wenn man Lust dazu hat und es passt und die Institution ist auch dafür, dann ist das so der Weg, wie er auch gehen sollte.
Wie hast du den Kontakt nach Deutschland gehalten in den 10 Jahren? Und was ich auch gesehen habe, wir hatten vorhin darüber gesprochen, parallel warst du ja doch nicht ganz ausgelastet, weil du hast noch das Fernstudium in Mathematik während der Zeit auch noch bewältigt.
Genau, also Kontakt nach Deutschland war ich immer gut, also beispielsweise nach Gießen. Als ich dann meine eigene Gruppe hatte, dann habe ich mir so ein paar neue Themen auch aufs Tapet geschrieben. Also eine Sache, die ich wirklich gerne machen wollte, war, ich wollte gucken, wie Oxytocin, also das prosoziale Hormon im Gehirn, funktioniert. Da war gerade vor ein paar Monaten die Studie rausgekommen von Ernst Fehr, in denen er gezeigt hat, dass das eben nasal gegeben bei Menschen prosoziale Effekte hat. Ich interessierte mich sehr für die Neurobiologie des Sozialverhaltens und seiner Störungen durch die Arbeiten, die ich gerade erwähnt habe. Ich sagte, das ist ja super, das will ich unbedingt gerne in der Bildgebung machen. Damals war ein neuer Direktor im NIMH, das war Tom Insel, der selber sehr stark in diesem Bereich geforscht hat, der das unterstützt hatte. Aber da sind wir dann in den USA von der Wand gelaufen. Das gibt es auch mal regulatorisch, ja, das durchzukriegen. Und das konnte ich dann mit meinen Kollegen in Gießen, also insbesondere Peter Kirsch, der jetzt auch ein Kollege von mir hier am ZI ist, damals in Gießen war, haben wir die Studie dann halt in Gießen gemacht. Ne? Und das dann da, also sehr zügig, dann in demselben Jahr noch dann beantragt, durch die Ethik gebracht, durchgezogen und publiziert. Und das ist tatsächlich auch eines meiner häufiger zitierten Veröffentlichungen, was Oxytocin so im Gehirn macht. Also diese Verbindungen waren gut. Und ja, ne, das mit der Mathematik hat mich tatsächlich nie so ganz losgelassen. Und dann, weil tatsächlich die Zeiteinteilung sehr flexibel ist am NIMH, habe ich das dann gemacht in Hagen, was unter anderem auch deswegen geht, weil man die Prüfungen dann in Washington D.C., das NIMH ist sehr in der Nähe davon. Meine Kinder gingen auch dort zur Schule, in der deutschen Schule Washington. Da kann man dann diese Prüfung machen. Also das war alles ziemlich locker, musste nicht irgendwo dahin. Ich musste tatsächlich dann erst für die Diplomprüfung mal nach Hagen. Ja, und bin im Nachhinein auch nicht traurig, dass ich nicht häufiger nach Hagen musste.
Jetzt hast du schon gerade die Publikation angesprochen, weil eine meiner Lieblingsfragen in dem Kontext ist, mit dem Blick heute, was würdest du sagen, für dich ist deine Lieblings- oder wichtigste Publikation? Das sind ja immer sehr unterschiedliche Marker im Sinne von zitiert oder eben selber überzeugt, dass das irgendwie für dich oder für andere auch eine Veränderung macht. Wenn du da mal zurückguckst, was würdest du da sagen, ist so? Und du hast viel publiziert, deswegen ist das sicher eine ziemlich schwierige Frage für dich.
Du meinst es in der damaligen Zeit oder insgesamt?
Ganz insgesamt, so mit dem Blick jetzt.
Oh ja, okay. Ja gut, das ist in der Tat ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Also Sophie's Choice mit den eigenen Papern. Aber jetzt so von der Logik her. Ne? Also interessieren wir uns für Risiko- und Resilienzfaktoren. Ne? Und haben uns ursprünglich, ne? Das war das Thema in MIH, für genetische Risikofaktoren interessiert. Ne? Also für seltene Risikofaktoren. Williams-Boyron-Syndrom hatte ich gerade geschildert. Die andere Schiene war häufige genetische, dann mit geringerem Risiko behaftete Varianten. Das war das, was jetzt im Kontext der Arbeitsgruppe von Danny Weinberger lief. Ne? Das waren damals Kandidaten, Datengene, ne? Und da gibt es viele Paper, die ich gerne habe. Was ich aber eigentlich noch lieber habe, ist, dass wir dann angefangen haben, dieselbe Logik. Also wir haben einen validierten Risikofaktor, wie funktioniert denn der, aus der Genetik auf die Umwelt anzuwenden. Und da waren wir, glaube ich, tatsächlich mit vorne mit dabei, dass wir gefragt haben, okay, wie ist es denn jetzt nicht mit einer genetischen Variation, die das Risiko für Schizophrenie erhöht, sondern wie ist es mit einem Umweltrisikofaktor, der das Risiko für Schizophrenie der Depressionen erhöht. Und weil das damals, glaube ich, einfach ein Stück weit eine neue Denke war, würde ich vielleicht das Paper über den Effekt des Stadtlebens auf die Stressantwort hervorrufen, das wir damals in Nature veröffentlicht haben. Das war schon deutlich jetzt hier in der Zeit am ZI. Aber so die generelle Logik, also wir nehmen einen validierten Risikofaktor und gucken, wie funktioniert denn der in der Übertragung jetzt hier auf die Umwelt, dann vielleicht dieses Paper. So ein schönes Paper. Also die Erstautoren sind überwiegend jetzt auch noch am ZI und meine geschätzten Kollegen, ne, Heike Toost und Peter Kirsch, Professor Deutschle ist hier und dieses Team arbeitet weiter an dem Thema. Und was ich auch spannend finde, was dann auch ziemlich direkt einzahlt auf die Arbeit des DZPG, ist, dass wir uns neben der Risikoseite der Lebenswelten eben auch für die Resilienzseite jetzt stark interessieren. Was ist denn protektiv? Was ist krankheitsvermeidend, was ist salutogenetisch?
Genau, da sind wir schon fast beim zweiten Punkt. Ich würde noch eine Frage gerne stellen. Du hattest ja angedeutet, du warst lange in den USA, du bist dann aber 2007 zurückgekommen und Vorstandsvorsitzender des ZIs in Mannheim geworden. Du hättest ja auch noch andere Optionen gehabt. Was hat dich von Mannheim überzeugt? Was war für dich sozusagen ausschlaggebend, nach Mannheim zu kommen?
Also der Grund, aus dem Abenteuerspielplatz NIMH auch wieder rauszugehen, war eigentlich der, dass bei all den enormen Vorteilen, die das NIH bietet, es schwierig ist, dort klinische Studien mit einer realweltlichen Relevanz zu machen. Ne? Also man kann Patienten sozusagen importieren in dieses Ökosystem, da das NIH ist aber von der klinischen Realversorgung sehr stark abgeschottet. Ne? Das ist jetzt soweit kein Problem, wenn ich jetzt Onkologe bin, ne? Und dann jetzt bestimmte Unterformen von Brustkrebs untersuche, aber in der Psychiatrie ist es tatsächlich ein Problem. Und dazu kommt, dass das Versorgungssystem in den USA für Menschen mit insbesondere schweren psychischen Erkrankungen sehr hohe Hürden aufweist und auch sehr starke Defizienzen aufweist, würde ich jetzt so aus meiner Sicht sagen. Also, dass ich dann irgendwann so gegen Ende meiner 10 Jahre da, nachdem ich es auch versucht hatte, es nicht so richtig gut geklappt hat. Ich hatte es ja selbst in diesem relativ einfachen Beispiel in der Phase 1 Studie mit Oxytocin geschildert, den Wunsch hatte, ein klinisches Portfolio zu haben. Also ich wollte gerne, ne, in die reale Welt zurück, was die Versorgung betrifft, damit die Forschung eben auch in der realen Welt wirken kann. Ja, und habe dann tatsächlich unter dem Aspekt mich umgeguckt und hatte zwei Angebote. Eins war in Oxford und das andere war halt am ZI. Ich hatte mit dem ZI, das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen zu erzählen, aber so in dieser Zeit, in der ich in Gießen versucht habe, Bildgebung zu machen, da bin ich auch dann ins ZI gegangen, weil das am ZI schon lief. Das ZI war ja, glaube ich, auch die erste Institution, die das gemacht hat in relevanten Ausmaß in der Psychiatrie, damals von Fritz Henn, meinem Vorgänger als Direktor, und Dieter Praus. Damals bin ich dann ins ZI gefahren und wurde da sehr, sehr freundlich empfangen. Und die haben mir da auch viel geholfen. Und ich dachte damals schon, Mensch, das ist aber super hier. Ja. Und ich habe auch vergessen zu erwähnen, dass ich tatsächlich auch einen Ruf ans ZI hatte. Also während ich in NIMH war, hatte ich einen Ruf auf eine damalige C3-Professur, war das ans ZI, die ich dann aber letztlich nicht angenommen habe, weil ich im Prinzip, also ehrlich gesagt, dann ein gutes Gegenangebot hatte aus dem NIMH. Ja? Also die haben mich da gut ausgestattet und bin ich dann da geblieben, hatte aber da schon alles, ZI ist einfach eine gute Struktur, um dort diese Art Forschung zu machen. Und dann, als dann das Angebot aus dem ZI kam, habe ich dann tatsächlich, also gegenüber Oxford, auch nicht lange gezögert, das dann anzunehmen. Bin eigentlich auch froh, dass das dann so gekommen ist. Ja,
ja, und ihr habt ja dieses Jahr 50-Jähriges gefeiert.
Ja.
Und das ist ja nicht nur eine bemerkenswerte Einrichtung, sondern was ich nochmal bemerkenswert fand, insgesamt jetzt in 50 Jahren nur 3 Direktoren, ist an der Stelle auch überschaubar. Also von daher eine Kontinuität, aber jeder sozusagen der Person sicher mit einem deutlichen Fußabdruck für das, was sozusagen geschehen ist. Und das würde uns jetzt zum zweiten Punkt noch führen. Wir könnten jetzt noch viel über die Person sprechen, aber wir würden jetzt gerne nochmal in deine Funktion, und da bist du ja jetzt als in doppelter Funktion nicht nur in ZI angekommen, sondern mit so einem bisschen Zeitmaschinenvorlauf sind wir jetzt in die Antragsstellung und dann auch in die erfolgreiche Begutachtung dann gekommen, wo du ja mit Andreas Heinz gemeinsam dann die ersten Sprecher des DZBGs für die Startphase wurdest. Wenn du dich da jetzt nochmal zurückversetzt, was war da aus deiner Sicht die besonderen Herausforderungen, Hürden, Barrieren oder auch was sind die Learnings sozusagen aus dieser besonderen Phase?
Genau, ne? Also die Startphase oder die Aufbauphase, ne? Wie das Ministerium die auch genannt, ist ja jetzt im Mai 23 gestartet, ne? Und 2 Jahre gelaufen. Und wir hatten uns ja vorher schon, ne? Das hat ja einen Vorlauf, die 6 erfolgreichen Standorte, ne? Also ihr in Tübingen und München und Jena Halle, Magdeburg und Berlin, Bochum, und wir hatten ja uns vorher schon ganz eng, und dazu hatten wir auch eine Förderung über ein Jahr ausgetauscht und dieses gemeinsame Forschungsprogramm entwickelt. Und da hatten wir, glaube ich, ne, also nachdem wir ja ursprünglich unabgestimmt und ja auch gegeneinander als Konkurrenten angetreten in der Standortauswahl gewesen sind, ja, glaube ich, alle den Eindruck einer sehr, sehr großen Konvergenz im Sinne von einer gemeinsamen Sicht, was muss denn eigentlich passieren, um das Feld der psychischen Gesundheit nachhaltig zum transnationalen Erfolg zu führen. Ne? Also da hatten wir ja ganz viel Überlappungen. Das ging von Einzelthemen, ne, wie, ich sag mal, ein Beispiel Early Adversity Missbrauch als ein Thema, was alle auf dem Schirm hatten, Komorbidität, psychische und körperliche Erkrankungen, Entwicklungsperspektiven, Relevanz der personalisierten Medizin, und hatten daraus ja, wie ich finde, ein sehr gutes Forschungsprogramm gebaut, was dann vor dem internationalen Beirat ja auch gut angekommen ist. Ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, als wir da rauskamen aus dieser Session im wissenschaftlichen Beirat, da gibt's doch so ein Selfie, ja, also da waren wir doch schon sehr erleichtert und hatten den Eindruck, das wurde gut gehört, was wir da wollen, und es passte auch, ne? Und so ist es dann auch gekommen. Und wir hatten uns verabredet, dass wir das, ne, also so in Zweiergruppen aufteilen, jeder macht 2 Jahre, und dass dann am Anfang halt Andreas Heinz und ich dann die Rolle hatten, aber natürlich jetzt, ne, nicht in dem Sinne, unsere Ideen werden umgesetzt, sondern wir setzen das gemeinsam erarbeitete Programm um. Und wir mussten uns natürlich erstmal etablieren. Also die Aufbauphase musste jetzt natürlich diese Strukturen schaffen, lokal, und sie dann auch irgendwie zusammenbinden. Also dass man dann guckt, dass das den vielen sehr leistungsfähigen Einzelstandorten verteilt über die Bundesrepublik dann auch ein Stück weit ein organisches Ganzes wird. Wir mussten die Governance ans Laufen bringen. Die haben wir ungefähr so gemacht, wie wir sie auch aufgeschrieben haben. Also das hatten wir dann, glaube ich, zusammen auch gut alle entwickelt. Aber man muss es dann natürlich irgendwie auch mit Leben füllen und gucken, dass es dann auch im praktischen Tun läuft. Und wir mussten gegenüber dem Ministerium, ich denke, von der ersten Minute an darauf hinarbeiten, dass wir auch weiter gefördert würden. Also dass es nicht nur bei der Aufbauphase bleibt. Das waren so unsere Prioritäten. Und ich denke, wir freuen uns jetzt, dass wir dann am Ende unserer zweijährigen Sprecherschaft dann auch berichten konnten, dass das Ministerium in der Tat sich entschlossen hat, uns eine fünfjährige nächste Förderphase mit ja auch einem deutlichen Aufwuchs unseres Budgets zu geben. Also dass dann die Arbeit dann auch aus Sicht des Ministeriums dann auch erfolgreich war und dass es weitergeht. Insofern denke ich, freue ich mich, dass das dann aus meiner Sicht gut gelaufen ist. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge offene Punkte. Ja, dann können wir vielleicht noch mal drüber reden. Wie geht's denn jetzt mittelfristig weiter? Aber ich denke, was so du fragst nach Learnings aus dieser ersten Phase. Ich denke, wir haben ja unheimlich viel miteinander auch sehr zeitaufwendig kommuniziert. Ja, ich glaube, das war aber auch gut, ja, dass wir uns echt jeden Monat getroffen haben und also ganz viel
trotz
Reisezeit.
Covid-Pandemie, muss man ja zum
trotz
Teilen.
Covid, ne, ganz viel, ne, dass wir auch irgendwie zwischen den Gruppen, also insbesondere dieser trialogische Aspekt, der ist ja in dieser Intensität und in dieser auch Entscheidungsrelevanz bundesweit was Neues gewesen im DZPG, dass wir das gut ans Laufen bringen, dass wir die Early Career Scientists gut reinbringen, dass wir die Standorte zusammenbringen. Also im Wesentlichen haben wir ganz, ganz viel Zeit einfach auch von allen eingefordert und bekommen und natürlich auch selber als Gründungssprechende da investiert. Ich glaube, das war aber auch richtig. Inzwischen haben wir das ein bisschen runterfahren können. Wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Basis des Vertrauens und auch des gegenseitigen Wahrnehmungs, dass wir da eine gemeinsame Richtung gehen, finde ich, erreichen. Insofern müssen wir uns jetzt nicht jeden Monat von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern geht auch ein bisschen weniger. Ich glaube, die Governance, um mich neudeutsch auszudrücken, die wir ursprünglich gemacht haben, die ist auch sehr umfassend, ne? Also da wäre vielleicht noch ein bisschen Raum, das jetzt ein bisschen stromlinienförmiger zu gestalten in der nächsten Runde. Aber ich würde es vielleicht auch nicht fundamental anders machen jetzt mit dem, was ich gelernt habe. Ich würde es vielleicht schon versuchen, da zu vereinheitlichen, wo man kann. Also zum Beispiel, dass jetzt jeder Standort für jede einzelne Gruppierung seine eigene Satzung hat, muss aus meiner Sicht jetzt nicht mehr unbedingt sein. Vielleicht reicht eine für alle, dass man nicht so sehr viel Zeit mit Formalien verbringt. Wir haben die Hauptgeschäftsstelle eingerichtet, haben, glaube ich, einen sehr guten Geschäftsführer gefunden, den Gabriel Gerlinger, haben viel Unterstützung, Andreas Hein hat das echt gut hingekriegt, dass die Charité da Räumlichkeiten und so weiter zur Verfügung gestellt hat. Ziemlich viel so Arbeit im Hintergrund. Also wie machen wir das fördertechnisch, wenn die Geschäftsstelle in München sitzt, aber die Gelder nach Mannheim fließen und aber dann irgendwie Briefumschläge und ein Laptop gekauft werden muss, solche Dinge. Hat nicht immer geklappt, aber natürlich letzten Endes finde ich zumindest auch so gut geklappt, dass wir dann eben weiter gefördert sind. Und ein letzter Gedanke, wir haben von Anfang an ja, glaube ich, alle gesagt, wir müssen viel kommunizieren nach außen hin. Also gut zeigen, dass es uns gibt, so Dinge wie den Podcast, den du machst, aber eine soziale Medienpräsenz, da haben wir viel reingesteckt. Und mein Eindruck ist, das hat sich insofern auch für uns dann ausgezahlt, als dann eben auch ich dann auch aus dem Ministerium gehört habe. Oder habt ihr euch ja auch da eingebracht? Das war in unserer Pressemappe und dass wir dann eben so auch im Radarschirm waren. Ich glaube, das war auch sinnvoll.
Du warst ja nicht nur der erste Sprecher, sondern du hast parallel dazu ja dann auch noch die DGPBN angeführt. Also an der Stelle habe ich mich immer gefragt, wie viele Stunden des Tages hat Andreas Meyer-Lindenberg eigentlich zur Verfügung, neben seinem kleinen Institut mit, glaube ich, 1700, habe ich nochmal nachgelesen, wenn es stimmt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo es ja auch genug zu tun gibt. Also die Frage vielleicht andersrum, wo gibt es Synergien, wenn man sich so engagiert wie du in dem, was man erreichen kann, und wo ist es durchaus auch eine Challenge?
Ja, also das war tatsächlich ein bisschen viel, ne? Das hätte ich jetzt irgendwie auch anders geplant, aber ne, die Chips sind halt so gefallen, wie sie gefallen sind. Das geht natürlich nur mit echt einer super Unterstützung in Leuten, denen man auch vertraut und mit denen man an einen Strang zieht. Und da habe ich das Glück hier am ZI, ebenso wie es jetzt, du hast unsere Fachgesellschaft angesprochen, ne? Die DGPPN, eben eine sehr, sehr gute Geschäftsstelle und auch ein Vorstand hat, mit dem ich schon lange vertrauensvoll zusammenarbeiten und die dann eben auch ganz viel Arbeit dann akzeptiert haben, die dann umverteilt worden ist. Ne, dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar. Das muss man schon sagen. Das ist nicht so machbar, wenn man das alles tatsächlich selber versucht zu machen oder auch nur zu kontrollieren. Es geht natürlich auch nicht, dass man in bestimmten Bereichen dann Einschnitte macht. Also in meinem Fall beispielsweise in der eigenen Forschung. Ne, das kann man dann jetzt nicht auch noch sehr intensiv machen oder auch privat. Synergien gibt es durchaus, glaube ich. Die sollten wir auch weiter nutzen, denn wir haben ja auch, also beispielsweise die DGPPN mit ihrem ja auch eher so ein Stück weit politisch, auch berufspolitisch ausgerichteten Agenda, in denen sich äußern muss zu Themen der Versorgung, ne, also Themen wie psychische Erkrankungen und Gewalt, ja, die jetzt ja sehr stark um beispielsweise der momentanen Diskussion zu nehmen, diskutiert wird, Schutz von Traumaopfern, Geflüchtete und Migranten und dem großen und wachsenden, aber ich finde jetzt schon eigentlich doch wahrnehmbar großen wissenschaftlichen Renommee des DZPG. Ne? Also zum Beispiel, ne, DGPPN äußert sich zu Gewalt und psychische Störung, ist dann natürlich super, wenn das DZPG auch gleichzeitig sagt, und ne, aus wissenschaftlicher Sicht ist die Studienlage die folgende und aus Sicht der Präventionsforschung ist es wichtig, dass wir niederschwellige Behandlungsangebote machen, um den Risikofaktor psychische Störungen anzugehen. Und, ne, und also da können wir schon auf unseren unterschiedlichen Kamälen uns auf Kanäle aufeinander beziehen und dann Synergien der Außenwirkung dann auch, die wir auch brauchen, ne? Denn wir arbeiten da an wichtigen Themen und wir drehen auch ziemlich große Räder, ja, wenn man sich nur die Stigmatisierung psychischer Erkrankung, ja auch ein wesentliches Thema, sowohl der DZPG als auch der DGPPN hat. Insofern finde ich das sinnvoll, muss man natürlich nicht in Personalunion machen, das reicht und so wird es ja auch weiter sein, ne, dass wir da gut miteinander reden und de facto ist es ja auch so, dass eine sehr enge Beziehung auch der Personen, ne, mit beiden steht, sodass das, glaube ich, auch weitergehen wird. Ich vermute mal, da müsstest du mal mit Silvia drüber reden oder vielleicht hast du auch schon das sehr ähnliche Effekte, auch in die psychologischen, ne, oder bei euch, ne, dann in die anderen Fachgesellschaften hinein bestehen. Ne.
Genau, jetzt sind wir schon beim Ausblick, wäre schon noch ein Schritt dazwischen vielleicht. Du hast ja ein Konsortium mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam gebaut, wo das ZI eine ganz zentrale Rolle spielt. Die Uni Heidelberg und die Uni Ulm ja als gemeinsames Konsortium dann auch angetreten ist. Wenn du jetzt mal auf euren Standort guckst, was siehst du da als besonders relevant jetzt aus deiner Perspektive? Die Perspektiven können ja auch ein bisschen unterschiedlich sein, aber was macht euch besonders aus?
Also ich würde vielleicht erstmal sagen, das war für uns eine richtig gute Erfahrung, als Standort zusammenzuwachsen, schon in der Phase des ersten Antrags. Ne? Also das beruht auf Interaktionen, die wir immer schon hatten. Ne? Also zum Beispiel die Kinder- und jugendpsychiatrischen Kollegen haben immer sehr eng zusammengearbeitet zwischen Ulm und Mannheim. Ne? Wir hatten viel Interaktion so um Themen Persönlichkeitsstörungen, beispielsweise zwischen Mannheim und Heidelberg, natürlich auch viele Personen, aber das hat sich nochmal wirklich sehr, sehr intensiviert im Rahmen schon der Antragstellung. Das ist jetzt im Rahmen der gemeinsamen Arbeit des DZPG weitergegangen. Wir haben jetzt gerade zusammengesessen mit den Kollegen aus Heidelberg in etwas längeren Treffen und waren uns da auch eigentlich alle einig, dass das DZPG eigentlich wirklich ein sehr guten Aufwuchs an Forschungsaktivitäten, sowohl im Sinne von wir machen einfach viel mehr miteinander, als auch wir haben Synergien und komplementäre Expertisen entdeckt, die es uns auch einfach ermöglichen, viel stärker in bestimmten Bereichen voranzugehen. Und das betrifft auch unser Forschungsprogramm im DZPG, ne, was ich eigentlich wirklich sehr schön finde, obwohl, ne, ich bin natürlich auch ein bisschen parteiisch, aber ich finde das echt spannend, was wir da machen. Wir kümmern uns als Standort mit Berlin zusammen um das Thema Lebenswelten, ne, also diese Domäne 3 in unserem Translationsrat, ne, was eben auch ausdrucken soll, dass uns auch die Implementation dessen, was wir machen, also dieser Aspekt der lebensweltlichen Relevanz auf sich wichtig ist. Das bezieht sich auf die Grundlagenforschung, also beispielsweise das Projekt MA1. Wir haben 6 von MA1 bis MA6, bezieht sich im Wesentlichen so auf Risiko- und Resilienzfaktoren in Kohorten, also in so einem auch lebensgeschichtlichen Kontext mit einer besonderen Betonung wieder auch der Interaktion psychischer und körperlicher Gesundheit. Wir haben viel stärkeren Fokus auf die Interaktion von psychotherapeutischen und somatotherapeutischen Verfahren bei schweren psychischen Störungen, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Also ein Thema, was ja auch mit unserem Flaggschiff dann gut zusammenpasst und wo ganz viel spannende psychotherapeutische Expertise, ne, also jetzt vom Standort Heidelberg kommt, beispielsweise im Thema modulare Psychotherapie, ne, was also super passt zu dem, was am ZI von beispielsweise Christian Schmal und seiner Gruppe da gemacht wird, an dritter Welle Psychotherapien, was dann zusammenkommt mit Forschung beispielsweise im Bereich Neuropeptide, Valerie Grinevitsch bei uns, psychedelische Medikamente, Gerd Gründer in diesem Thema Enhanced Psychotherapy und dann so zusammengebunden wird, auch mit der Gruppe Uli Reininghaus, die sich ja auch kümmern um die Infrastruktur für Digital Mental Health und Daniel Dostewitz, Georgia Coppe, die sich dann auch um so eine Modellierung, ne, von was braucht das Individuum für eine Therapie mit Methoden der künstlichen Intelligenz und der nichtlinearen Dynamik kümmern. Das finde ich echt super und das ist ziemlich sicher was, was ohne das DZPG einfach nicht in dieser Intensität und in dieser Kooperativität gemacht worden wäre. Insofern freue ich mich sehr, dass es das DZPG gibt. Das ist wirklich gerade auch für unseren Standort gut und führt jetzt zu einer ganzen Reihe auch von Abstimmungen jetzt bei Neuberufungen, bei ne, wenn wir spannende Kollegen für uns gewinnen wollen, ne, dann zeigen wir ihnen auch einen Standort und sehen, dass das DZPG auch echt ein gutes Argument ist, ja, für viele, die jetzt auch aus dem Ausland gucken und schauen, ob das ein guter Standort sein könnte.
Ihr habt ja noch spannende Entwicklungen, gerade auch was den Standort im Sinne von Universität zusammenwachsen, Klinikum zusammenwachsen an der Stelle sozusagen, wo ihr natürlich immer eine Sonderrolle habt, aber trotzdem sicher auch Player seid in diesem Gesamtkonsortium. Stichwort, ich weiß nicht, ob ihr es noch hören könnt, Charité am Neckar. Was dann an der Stelle ja immer noch mal so zeigt natürlich, dass gerade in dem Rhein-Neckar-Raum mit Mannheim und Heidelberg und insbesondere natürlich dem ZI in der Mitte sozusagen für die psychische Erkrankung da ein Powerhouse ist, was das angeht. Genau. Ja, wir nähern uns dem Ende unserer Zeit hier, Andreas. Wir hätten, glaube ich, noch viel Stoff. Ich habe noch ganz viele Punkte aufgeschrieben, über die wir weiter sprechen könnten. Aber ich bin erstmal total froh, dass wir durch das Rahmenprogramm, sage ich jetzt mal so, gut durchgekommen sind und wollte nur fragen, du hast eigentlich schon ein super Schlusswort gehalten, aber gab es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ah, das würde ich noch gerne anbringen, das hab ich vergessen oder?
Ich denke, deine Fragen haben uns da gut durchgeführt, ne? Also du sagtest gerade Mann am Heidelberg, ne? Das ist natürlich absolut richtig. Wir sollten Ulm, glaube ich, nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil jetzt von unseren Aktivitäten und strahlt. Also wenn du jetzt an so Themen, ne, wie Kindesmissbrauch, Implementation, denkst du ja auch ins DZPG sehr weit aus und auch eine super Kooperation, die da läuft und glaube jetzt auch zunehmend wichtiger wird in dem Maße, in dem das Thema, ne, einfach jetzt auch wichtig ist. Wir hatten ja jetzt gerade mit Unterstützung und auch Mitteln des DZPG zusammen, ne, Ulm und Mannheim diese Dunkelfeldstudie auch vorgelegt, wo wir mal geguckt haben, ne, wie, und die Antwort ist ja bedrückend viel, ne, also sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen es gibt. Also das ist ja ein Thema, an dem wir uns über alle DZPG-Standorte dann auch weiter mit beschäftigen wollen, ne. Und ja, ne, Schlusswort, also ich habe diese Arbeit echt gerne gemacht. Da als Gründungssprecher freue mich sehr, ja, dass das jetzt Peter Falkan und Silvia Schneider machen und es wandert dann ja zu euch weiter nach jener Halle Magdeburg. Ich finde auch dieses System eigentlich gut, ne? Und ich glaube, jetzt haben wir mal eine Zeit, wo wir weiter gut arbeiten können und dann, glaube ich, auch gut aufgestellt sind, um dann, wir haben da jetzt nicht beleuchtet, aber da laufen ja im Hintergrund viele Gespräche um Bund und Ländern, die dann hoffentlich in 5 Jahren auch abgeschlossen sind und uns dann ermöglichen, dann auch in eine nachhaltige, wie es ja der Idee der deutschen Zentren der Gesundheitsforschung entspricht, Förderung reinzukommen, um dieses gewichtige Thema der psychischen Störung dann auch translational anhaltend gut bearbeiten zu können.
Ja, dann komme ich mit meiner letzten Frage. Was sind deine Lieblingsweihnachtsplätzchen?
Bei mir ganz ohne Zweifel Stollen, ja. Also wenn das als Plätzchen zählt, ne, aber ich glaube schon, wenn ich es klein genug schneide. Früher, als ich im Studium war, begann die Weihnachtszeit, wenn es bei Aldi Süd ist, war das dort Christstollen gab und das war normalerweise direkt nach den Sommerferien der Fall. Aber mu muss schon Marzipan oder Persipan drin sein, aber dann bin ich sehr zufrieden damit.
Na, das klingt doch lecker. Und an der Stelle vielen Dank für deine Zeit, gerade in der ja doch auch stressigen Vorweihnachtszeit. Und wir haben es noch gemeinsam hingekriegt und werden natürlich diesen Podcast dann bald, aber sicher erst nach Weihnachten ausspielen. In diesem Sinne, Andreas, vielen Dank und vor allem erholsame hoffentlich Feiertage dazwischen.
Ja, das danke ich, wünsche ich dir auch und ebenso ein paar ruhige Tage und dann Volldampf voraus in 2026, genau. Bis dann, tschüss.
Tschüss, danke.